Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Der Weg zum Christsein, liebe Zuhörer, ist das Thema. Und heute geht es ganz besonders um die Firmung. Was es mit der Firmung auf sich hat, für was man überhaupt gefirmt werden muss, darüber sprechen wir jetzt in unserer Sendung Kurs Null. Und wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Jörg Sauter. Er ist uns zugeschaltet aus Burgau. Grüß Gott, Herr Kaplan.
Grüß Gott, Herr Martin.
Ja, der Weg zum Christsein. Werfen wir doch einen kleinen Blick zurück, Herr Kaplan.
Ja, gerne.
Was bedeutet der Weg zum Christsein? Gibt es da unterschiedliche Stationen oder wie läuft es ab?
Ja, auf dem Weg zum Christsein gibt es natürlich unterschiedliche Stationen, oft auch an ganz bestimmten Punkten des Lebens. In unseren Breiten ist es ja oft noch so, dass man als Kind diesen Weg zum Christsein, als Kind und als Jugendlicher diesen Weg zum Christsein beschreitet und auf dem vorankommt, dass man kurz nach der Geburt getauft wird, was ja dann die Eltern und die Paten für einen entscheiden. Dieses grundsätzliche Ja zum Christsein, dieses grundsätzliche Ja zur Kirche, dann im Grundschulalter die Erstkommunion und dann eben später, so am Beginn des Jugendalters, dann eben die Firmung, das ganz bewusste, persönliche Ja zu Gott und zum Christsein und natürlich auch zur Gemeinschaft der Kirche. Das sind so die drei klassischen Stationen der Initiation, um einmal einen Fachbegriff zu benutzen, der Initiation sozusagen, also der Einführung des Hineinwachsens, des Hineinschreitens in die Gemeinschaft der Christen, in die Kirche.
Mhm. Heißt das denn, dass wir von Natur aus gar nicht christlich sind, sondern dass man das erst werden muss?
Also Christ, ganz klar sind wir immer Gottes Geschöpfe, Gottes geliebte Kinder, das wissen wir ja, diese Zusage haben wir, aber Christ, das wird man definitiv, ganz klar kann man das beantworten, durch die Taufe. Indem man ganz klar mit dem Wasser übergossen wird und im Namen des dreifaltigen Gottes getauft wird, da ist sozusagen der Startschuss für das Leben als Christ, das ich ja immer nur vollziehen kann in der Gemeinschaft der Kirche Christi. Das kann man ja nicht für sich selber sein, so im privaten Kämmerchen, so sozusagen, wenn es mir dann gerade wohl ist oder wenn es mir gerade danach ist, sondern Christ, was wir nachher bei der Firmung ja noch sehen werden, Christ, das wird man, das ist eine Gnade auch, Christ, das wird man ab einem bestimmten Punkt und Christ ist man immer in einer großen Gemeinschaft, die wir eben Kirche nennen.
Also es geht los mit der Taufe, haben Sie gesagt, ne?
Genau.
Und da ist es doch so, dass die Eltern bestimmen darüber, ob ich getauft werde oder nicht.
Ja, bei den Kindern, wenn man so sagen möchte, die noch nicht im Vernunftgebrauch stehen, ist es natürlich so, dass die Eltern bestimmen und Ja sagen, unser Kind soll getauft werden, unser Kind soll ein Christ werden, unser Kind soll in diese Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen und da dazugehören.
Mhm. Gut, Taufe. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Erstkommunion.
Genau, die ja in Deutschland und ich denke auch in Österreich und in Südtirol so im rund um die dritte Klasse herum, dritte Grundschulklasse, gefeiert wird zum ersten Mal, wenn man sagt, die soll gespendet werden, sobald die Kinder in der Lage sind, vernunftmäßig mit ihrem Verstand, mit ihrem Herz zu erfassen, in der Hostie, in der Eucharistie, da ist Christus ganz gegenwärtig, da schenkt er sich uns zu unserem Heil.
Es ist ja der Regelfall nach 10 Lebensjahren ungefähr.
Genau.
Aber ist man denn da wirklich schon so aufgeklärt, was das Christsein bedeutet, dass ich genau weiß, was ich mache? Ich meine, das sind doch alles noch Kinder.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und es ist auch, denke ich, eine sehr sinnvolle, eine sehr gute Frage. In früherer Zeit war die Erstkommunion oftmals auch später. Das hat sich entwickelt im Verlauf des letzten Jahrhunderts auch zu dieser Kommunion hin, ab dem, wie Sie sagen, ungefähr 10. Lebensjahr. Das stimmt natürlich, dass das Kinder sind und letztendlich geht's, wie ich schon sagte, darum, dass ich verstehen kann, Jesus kommt mir da entgegen. Das ist wirklich Jesus, der gegenwärtig ist in der Eucharistie, im Sakrament der Eucharistie. Und dieses Einfache, was ganz Einfaches ist, dass Gott selber gegenwärtig ist in der Eucharistie, im Brot und im Wein, dass das Leib und Blut Christi ist, das ist ja eigentlich was ganz Einfaches für uns. Und trotzdem haben ja Theologen, wenn sie an Thomas von Aquin denken und an andere, haben sich den Kopf, ihr Leben lang über das Geheimnis der Eucharistie zerbrochen. Und auch ich selber habe ja natürlich im Theologiestudium mich in der Dogmatik semesterweise damit beschäftigt. Aber letztendlich wissen wir auch als Theologen nicht mehr als das, dass Christus da wirklich gegenwärtig ist, dass wir in der Eucharistie eine Zusage Gottes für uns haben, dass Gott zu uns steht, dass er uns stärkt, dass er uns begleitet. Und ich glaube, das kann man Kindern mit 10 Jahren durchaus vermitteln.
Auch wenn sie es wahrscheinlich vom Verstand her nicht verstehen, aber vom Glauben her und vom Gefühl her, glaube ich, ist es doch eher so, oder?
Ich denke auch. Ich glaube, unser ganzer christlicher Glaube, unser ganzes Leben in der Gemeinschaft der Kirche hat ganz viel mit dem Erfassen, mit der Seele, mit dem Herz sozusagen, mit den Augen des Herzens zu tun. Ich glaube, Glaube ist ja nicht nur ein schönes Gefühl, Glaube ist viel mehr, aber Glaube, der spricht uns an durch unsere Sinne. Da kommt uns in unserer, gerade in der katholischen Kirche, die ja so reich an Symbolen, an Zeichen, an Formen ist, da kommt uns einfach etwas entgegen und es kommt uns Menschen zutiefst auch entgegen, weil wir eben Sinnenwesen sind. Und ich glaube, das spricht auch Kinder, das kann man Kindern auch wirklich wunderbar verdeutlichen, auch klar machen, was da geschieht, wie sie sagen, weniger vom Verstand her. Glaube ist vermutlich weniger zunächst, wenn man hineinwächst, weniger eine verstandesmäßige Entscheidung, sondern vielmehr ein Hineinwachsen, ein Same, der sozusagen ins Herz oder in die Seele gesenkt wird.
Gut, und dann kommt jetzt sozusagen das dritte Sakrament, das ist die Firmung.
Genau, die Firmung, die in den Diözesen unterschiedlich gespendet wird, zumeist am Beginn des Jugendalters, so ab 12, 13 Jahren, die ja so etwas ist wie die Vollendung der Taufe. Bei der Firmung, da geschieht etwas, das schon bei der Taufe geschehen ist. Da wird im Zeichen der Chrisamsalbung, vielleicht können wir nachher auch nochmal auf die Öle eingehen, auf das Chrisamöl nochmal kommen, da geschieht in dieser Salbung eine Zusage der Stärkung Gottes, dass Gott uns stärkt, dass er uns bekräftigt. Firmung, das kommt ja vom lateinischen confirmare her und dieses Wort bedeutet stärken, kräftigen, bekräftigen oder auch siegeln, etwas versiegeln, besiegeln, etwas festmachen auch, dass eben die Firmung ein Zeichen dafür ist, ich darf mich mit meinem Leben, so wie ich bin, darf mich in diesem Gott festmachen, darf mich an ihm festhalten. Er ist mit seinem Heiligen Geist bei mir. Er stärkt mich für mein Leben als Christ. Er macht mich lebenstauglich für das Leben in unserer Welt, das ja nicht einfach ist in unserer Zeit. Gott stärkt uns, er kräftigt uns und dieses Siegel sozusagen wird uns da eingedrückt, ein für alle Mal bei der Firmung. Diese Zusage Gottes, dass er mit uns geht, dass er uns stärkt und zum anderen auch, ist die Firmung mein ganz bewusstes Ja zu diesem Gott des Lebens und natürlich auch, ganz besonders, zu einem Leben in der Gemeinschaft der Kirche.
Der Weg zum Christsein, darum geht es hier heute in unserer Sendung Kurs Null, heute ganz besonders um die Firmung. Wir sprechen mit Herrn Kaplan Jörg Sauter, er ist uns aus Burgau zugeschaltet. Nach einer kurzen Musikpause geht es dann weiter und wir überlegen uns, für was muss ich eigentlich gefirmt werden? Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Der Weg zum Christsein, darum geht es heute hier in unserer Sendung. Es geht ganz konkret um die Firmung. Aus Burgau ist uns zugeschaltet Herr Kaplan Jörg Sauter. Im ersten Teil vor der Musikpause haben wir uns damit befasst, was überhaupt es bedeutet, Christ zu werden und welche Stationen es gibt. Jetzt sind wir bei der Firmung angelangt. Und Herr Kaplan Sauter, für was müssen wir überhaupt gefirmt werden?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die auch von Firmlingen natürlich ganz besonders oft und häufig gestellt wird. Die Firmung ist ja eines der 7 Sakramente der katholischen Kirche. Und die Sakramente, was wir ja schon einmal in einer früheren Sendung bedacht und überdacht haben, die 7 Sakramente, die sind ja immer Zeichen, dass Gott uns nahe ist. Die sind ja Zeichen, dass Gott lebendig ist, dass er mit uns Menschen zu tun haben will, dass er unser Leben teilt, was er ja in seinem Sohn Jesus Christus in unüberbietbarer Weise getan hat. Und so werden die Sakramente ja immer an den Knotenpunkten unseres Lebens gespendet, wenn Sie denken, die Taufe ganz am Beginn unseres Lebensweges, dann die Erstkommunion im Kindesalter, dann die Firmung im Jugendalter, in der Pubertät, wenn so viel Neues kommt, wenn sich so viel in meinem Leben verändert, wenn ich langsam auch damit beginne, auf auf eigenen Beinen zu stehen, eigene Ideen zu entwickeln, mein eigenes Lebenshaus langsam zu entwerfen. Da kommt die Firmung als ein großes Zeichen der Stärkung, sozusagen, dass uns wie ein Siegel aufgedrückt wird, nicht um uns zu erdrücken, sondern um uns stark zu machen. Ein Siegel, das uns auszeichnet und an dem wir uns festhalten dürfen. Man sagt ja gerne, das habe ich mit Brief und Siegel bekommen. Und das bedeutet ja dann, dass das eine hohe Bedeutung hat, dass das ja einen hohen Grad auch an Verbindlichkeit hat. Gott lässt sich auf uns Menschen ein. Gott stärkt uns mit seinem Geist. Und um diesen Heiligen Geist, den die Welt und den wir ja alle immer wieder brauchen, das spüren wir ja, wenn man als glaubender Mensch unterwegs ist, spürt man das ja immer wieder, dass ich eben diesen Heiligen Geist brauche. Und ich spüre auch ganz genau, wo etwas geistlos ist, da ist etwas ausgetrocknet, leer, da geschieht nichts Neues mehr. Und wo Gottes Geist weht, wie der heilige Paulus es mal sagt, da ist Freiheit, da geschieht etwas Neues, da ist Bewegung, da ist Feuer, da ist Sturm, da ist Leben. Und das darf ich mir zusagen lassen in der Firmung. Und deshalb finde ich es ganz wichtig und unerlässlich, dass man sich eben auch zu diesem Schritt der Firmung entschließt, wenn man eben auch Ja sagen kann zu dieser konkreten Gemeinschaft der Kirche.
Mhm. Aus Ihrer Erfahrung heraus, Sie haben gesagt, viele Jugendliche machen das oder werden gefirmt. Ja. Ist das üblich so oder macht man das auch bei Kindern?
Früherer Zeit, speziell auch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wenn mir das Menschen erzählen, aus der Generation so 60 plus, wie man heute sagt, die erzählen gerne, dass sie in der vierten Klasse oder direkt nach der Erstkommunion sogar die Firmung empfangen haben. Das mag auch seine Berechtigung, seine guten Gründe gehabt haben, aber inzwischen ist man doch in den allermeisten Diözesen, zumindest kann ich jetzt mal für Deutschland sprechen, so weit, dass man sagt, am Beginn des Jugendalters, also frühestens in der 6. Klasse, 7., 8. Klasse, in manchen Diözesen auch erst in der 9. Klasse oder man sagt auch zum Beispiel erst mit 16 oder 18 Jahren, wenn man dann ganz bewusst und selbstständig dann wirklich in der Lage ist, Ja zu sagen, wird man gefirmt. Aber das Normalste, der Normalfall hier ist so, ab der 6. Klasse aufwärts, so ab 12, 13 Jahren.
Ja, aber warum macht man dann nicht die Firmung vor der Erstkommunion? Macht das nicht mehr Sinn?
Theologisch würde das sehr viel mehr Sinn machen. Es wäre sehr sinnvoll, die Firmung vorzuziehen und dann mit der Erstkommunion sozusagen die Initiation ausklingen zu lassen. Weil die Eucharistie ja der Höhepunkt und die Quelle unseres ganzen christlichen, kirchlichen Lebens ist. Das stimmt schon. Diese Zusage des Geistes Gottes, dass ich, wenn man das Deutewort bei der Chrismsalbung, bei der Taufe hernimmt, wo es dann heißt, du bist ein Glied des Volkes Gottes, du gehörst zu Christus, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Also man bekommt in dieser Salbung dann eine hohe Würde mitgeteilt und natürlich auch einen Auftrag. Bei der Firmung, da sagt ja der Firmspender, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist, der Friede sei mit dir. Und der Firmling antwortet ja mit einem Amen. Er sagt, ja, so ist das. Es wäre durchaus sinnvoll, in der Tat, das Sakrament der Firmung vor der Eucharistie, vor der Erstkommunion zu spenden, wie das ja vermutlich in der frühen Kirche auch der Fall war, als es diese abgekoppelte Salbung, diese sozusagen theologisch gesprochen, diese postbaptismale Salbung, also diese Salbung mit Chrism, die nach der Taufe erfolgt, nur einmal gab. Die Firmung, die wir heute kennen, die hat sich ja langsam daraus entwickelt, weil sie ja ein Sakrament ist, das dem Bischof zunächst einmal vorbehalten ist. Und der Bischof bei immer größeren christlichen Gemeinden, bei immer größeren Diözesen natürlich nicht ständig und immer und überall da sein konnte und diese Salbung spenden konnte.
Und warum geht man nicht wieder daraufhin zurück?
Ich denke, das wäre sicherlich ein bedenkenswerter Ansatz, ein bedenkenswerter Vorschlag wäre das sicher auch. Ich habe auch von einigen Diözesen jetzt gehört, ich glaube in den Vereinigten Staaten oder in Kanada, die diesen Weg auch schon jetzt beschreiten wollen, in einem Modellversuch wieder zu diesem Modell zurückzukehren, die Initiation mit der Eucharistie, mit dem Empfang der Erstkommunion dann abzuschließen.
Okay, so, jetzt haben wir Jugendliche, die sich entschieden haben, gefirmt zu werden. Was wäre denn da jetzt der erste Schritt? Oder wie sage ich das denn überhaupt dem Pfarrer? Hallo, ich möchte gefirmt werden und gibt es da noch jemand, der vielleicht mitmachen möchte?
Genau, also in der Praxis ist das natürlich oftmals ganz einfach. Bei uns, wir bekommen Namenslisten von den Schulen. Ich kann das jetzt aus unserer Pfarreiengemeinschaft einfach mal an einem Beispiel darstellen. Wir bekommen Namenslisten der betreffenden Schulen übermittelt mit den katholischen Schülern und die auf unserem Pfarrgebiet wohnen. Und die schreiben wir dann an, hast du Interesse, gefirmt zu werden? Es beginnt jetzt wieder die Firmvorbereitung über ein Viertel oder ein halbes Jahr hinweg bis zu dem festgesetzten Firmzeitpunkt mit verschiedenen Treffen, mit verschiedenen Aktionen, mit ganz verschiedenen Inhalten, wo sich dann die Jugendlichen aus freien Stücken dann anmelden dürfen und dann eingeladen werden zu einem ersten Treffen.
Also ich brauche da mich nicht selber drum zu kümmern, sondern ich werde ganz einfach angeschrieben von der Pfarrei. Dann.
Im Normalfall ja.
Ja, gut, okay, alles klar. Und dann, wie geht's weiter?
Dann beginnt die Zeit der Firmenvorbereitung. Das ist dann auch zunächst einmal wirklich auch nochmal ein Abklopfen, ein Überprüfen. Bin ich wirklich bereit dazu? Will ich das überhaupt oder will es nur die Oma oder bekomme ich dann eben das Mofa geschenkt oder kriege ich dann die neue Playstation oder so zur Firmung geschenkt? Ist das meine Motivation, gefirmt zu werden oder steckt da vielleicht auch mehr dahinter? Mhm. Ist es ein ganz bewusstes Ja, das natürlich auch in der Firmenvorbereitung oder auch oft bei einem 12- oder 13-Jährigen ganz sicher ja auch oft erst in der Zeit nach der Firmung dann so richtig wächst und heranreift, dass man da überhaupt erst nach der Firmung so richtig merkt, was da geschehen ist.
Ja, und wer überprüft das? Muss ich das als Firmling selber überprüfen oder ist da der Pfarrer, der dann genau sich das Ganze mal anschaut? Und
gut, natürlich gibt es natürlich verschiedene Indizien dafür, wie es jetzt einer da so meint. Wenn jetzt einer dauernd fehlt bei der Firmenvorbereitung, dann muss man ihm vielleicht schon nahelegen, schau mal, überleg mal, ob das wirklich das Richtige jetzt für dich ist. Das kommt immer wieder vor. Oder auch, dass Jugendliche nach 2, 3 Treffen sagen, ich glaube, ich will das jetzt nicht. Das ist jetzt für mich nicht dran. Auch das gibt es, diese Möglichkeit. Aber im Letzten ist es eine Gewissensentscheidung auch des Firmlings selber, der zu sich selber sagen muss, ja, ich möchte ja zu diesem Gott sagen, ich möchte ja zu dieser Gemeinschaft der Kirche sagen.
Mhm. Kann auch der Pfarrer sagen, nee, also ich habe da so Bedenken, ich firme dich jetzt nicht?
Das ist natürlich durchaus möglich, dass man sagt, in schwerwiegenden Fällen, ähnlich wie bei der Taufe ja auch, dass man einfach sagt, es soll natürlich wohl überlegt sein, diesen Schritt zu tun, dass man das Ganze aufschiebt und sagt, nächstes Jahr ist wieder eine Firmung. Wenn zum Beispiel, wie gesagt, von 5 Treffen, wenn man 5 Treffen zum Beispiel macht, 5 Firmengruppenstunden abhält und dann fehlt einer bei 4 Stunden unentschuldigt, nicht weil er krank war oder so, sondern weil er einfach keine Lust hatte oder weil er gemerkt hat, irgendwie das bringt mir nichts, ja. Oder er meint, das brächte ihm nichts. Dann kann man schon diesen Schritt erwägen, denn Firmung, zu mir sagt ja einmal ein Firmspender, sagt ja einmal ein Domkapitular, sagt ja einmal zu mir, Firmung, das ist keine Schnellbleiche. Das klingt zwar zunächst einmal ein bisschen lächerlich und das klingt so ein bisschen, dass man schmunzeln muss darüber, aber das stimmt. Das, was da geschieht, das ist etwas, was uns ein unauslöschliches Prägemal eindrückt. Firmung, die kann ich nur einmal im Leben empfangen. Die Firmung, die bleibt für immer gültig, wie die Taufe auch. Deshalb gehören Taufe und Firmung ja auch zusammen. Die Firmung, die ist in der Tat keine Schnellbleiche, was ich eben so geschwind über mich ergehen lasse, wenn der Bischof kommt oder der von ihm bestellte Vertreter und mir dann mit dem Grisam ein Kreuz auf die Stirn zeichnet und sagt, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Dann beginnt eigentlich mein Weg als volles Mitglied dieser christlichen Kirche ja erst richtig. Dann weiß ich, jetzt bin ich gestärkt für meinen Weg als Christ. Und es stimmt schon, dass man da also schon auch genau hinschauen muss und das tun wir auch in der konkreten Praxis auch, dass wir auch wirklich drauf schauen, meint der oder die wirklich ernst.
Der Weg zum Christsein, die Firmung, darum geht es heute hier in der Sendung Kurs Null. Wir haben gehört, als ersten Schritt ist sozusagen die Anmeldung fällig und dann ist die Firmenvorbereitung fällig. Und wie es dann weitergeht, gleich mehr dazu hier in der Sendung Kurs Null bei Radio Horeb. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Kurs Null. Der Weg zum Christsein, es geht heute um die Firmung. Wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Jörg Sauter. Er ist uns aus Burgau zugeschaltet. Herr Kaplan Sauter, also, es gibt die Firmenvorbereitung, in der wir uns ganz konkret auf das hohe Ereignis, nämlich die Firmung, die dann irgendwann mal geschieht in der Kirche, vorbereiten. Herr Kaplan, wer firmt denn eigentlich? Wer darf das denn? Darf das jeder Priester machen?
Ja, also der genuine Firmspender ist natürlich zunächst einmal der Bischof. Der Bischof, die Firmung ist eines der Sakramente, wie auch die Weihe zum Beispiel, die Priester oder Diakonen oder Bischofsweihe, die ja dem Bischof vorbehalten sind. So hat sich ja langsam auch die Firmung abgekoppelt von der Taufe, eben diese Salbung mit dem Chrysamöl, die hat sich ja langsam abgekoppelt als eigenständiges Sakrament dann entwickelt, weil der Bischof eben nicht mehr bei jedem Täufling immer herumreisen konnte und so eben, wenn er durch seine Diözese gereist ist, dann eben das Sakrament der Firmung an viele Kinder damals oft gespendet hat. Der Bischof kann natürlich mit seinen Weihbischöfen, die ihm an die Seite gestellt sind, in einer großen Diözese, wie jetzt zum Beispiel unsere Augsburger Diözese es ist, mit über 1000 Pfarreien, in deren Mehrzahl ja jedes Jahr die Firmung gespendet wird, wo ja in jedem Jahr ungefähr bei uns hier zum Beispiel zwischen 60 und 70 Jugendliche dann zur Firmung kommen, kann natürlich der Bischof nicht überall herumreisen. Deshalb beauftragt der Priester mit der Spendung des Firmsakramentes. Er bleibt natürlich der genuin, der erste, der ordentliche Spender der Firmung. Der Bischof, Kraft seiner Vollmacht als Oberhirte, als hoher Priester sozusagen. Aber er kann einzelne Priester, meistens sind es Domkapitulare, die eben in der Leitung der Diözese mitwirken, die ihm zur Seite stehen, als seine Berater, die wichtige Referate des bischöflichen Ordinariats leiten, dass diese Priester eben in seinem Auftrag in der Diözese herumreisen und das Sakrament der Firmung spenden. Aber natürlich kann der Bischof auch jedem Priester die Vollmacht erteilen, in einem Einzelfall die Firmung zu spenden. Wenn jemand in Todesgefahr ist, dann darf es der Priester sowieso immer tun. Zum Beispiel bei der Erwachsenentaufe, da wird die Firmung ja gleich mitgespendet nach der Taufspendung, da wird nicht noch lange gewartet, sondern da kommt direkt nach der Taufspendung dann auch die Firmung. Das hatte ich jetzt dieses Jahr in der Ostermacht und da hat mir der Bischof für die Taufspendung von zwei erwachsenen jungen Frauen dann auch die Erlaubnis erteilt, anschließend die Firmung zu spenden.
Herr Kaplan, erklären Sie uns doch mal, wie gehen Sie denn dahin zum Bischof? Schreiben Sie ihm einen Brief oder rufen Sie ihn an und fragen, Herr Bischof, ich so und so ist das und ich brauche deine Erlaubnis? Wie läuft sowas?
Also das ist natürlich zunächst einmal eine kirchenrechtliche, wie meistens in der katholischen Kirche, eine kirchenrechtliche Norm, die regelt, dass der Bischof dem Bischof, dem jeweils zuständigen Ortsbischof, dem zuständigen Diözesanbischof, alle Taufen und Firmungen über das bei Täuflingen, bei Firmlingen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sowieso vorbehalten sind. Dann gehe ich hin, dann schreibe ich dem Bischof einen Brief und schreibe ihm, dass es in meiner Pfarrei Menschen gibt, die gerne getauft werden möchten, Erwachsene, die gerne getauft, die Taufe empfangen möchten und die dann natürlich auch die Firmung empfangen möchten, und schildere ihm dann in dem Brief so ein bisschen den Werdegang von den einzelnen Katechumenen, den Taufbewerbern, wie man sagt, und schicke ihm das dann. Und dann kommt auch tatsächlich im Normalfall, so war es bisher zum Beispiel immer bei mir, kommt dann auch die Erlaubnis, die Initiation der Erwachsenen, Taufe und Firmung dann auch vorzunehmen. Und es gibt dann auch am ersten Fastensonntag in unserer Diözese hier in Augsburg dann einen Gottesdienst im Augsburger Dom. Nachmittags war der dieses Jahr, in dem der Bischof dann auch den Taufbewerbern tatsächlich die Zulassung zu diesem Weg zum Christsein übergibt und dann dem taufenden Priester auch die schriftliche Urkunde in die Hand gibt. Ja, du darfst sie taufen, du darfst sie auch firmen.
Herr Kaplan, mal ganz ehrlich, wenn Sie dem Bischof schreiben, ein Bischof bekommt ja sicherlich sehr, 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 sehr viele Briefe.
Sicherheit.
Und schreibt er Ihnen da wirklich zurück oder macht das irgendwie ein Sachbearbeiter, der das sieht und denkt, okay, das ist dann Formblatt 1b zurück?
Also ich denke, was dann als Antwort kommt, ist natürlich zunächst einmal ein auf den kirchenrechtlichen Fakten beruhendes Schreiben, wo es dann heißt, hochwürdiger Herr Kaplan, ich erlaube Ihnen nach Kanon so und so des kirchlichen Rechts die Taufe und die Firmung an die betreffenden Personen zu spenden und so, ja. Das ist natürlich zunächst einmal ein rein formaler Akt. Aber sehr schön fand ich dieses Jahr bei der Zulassung zum Katechumenat, bei diesem Gottesdienst im Dom, wie doch der Bischof in einer Einzelsegnung jede und jeden einzelnen Taufbewerber gesegnet hat und dann auch wirklich tatsächlich auch ein paar Worte mit ihnen gewechselt hat. Und es war auch ganz, ganz schön, auch nach dem Gottesdienst, wie er sich Zeit genommen hat, doch für jeden von uns, wie er mit uns gesprochen hat, mit uns ins Gespräch gekommen ist. Dann also man sah schon, das ist ihm nicht unwichtig.
Also es ist durchaus so, dass der Brief, den Sie dem Bischof schreiben, auch vom Bischof gelesen wird und beantwortet wird.
Ich hoffe.
Ganz interessante Sache.
Ja.
So, die Firmung ist dann vorbei. Was bringt es mir, gefirmt zu sein?
Ja, das bringt mir natürlich, wenn ich als immer vorausgesetzt, das ist ja die Grundvoraussetzung bei uns als Christen, bei uns in der Kirche, dass ich daran auch glaube, dass Gott was mit uns Menschen am Hut hat, dass er mit uns Menschen was zu tun haben will, dann ist die Firmung wirklich ein sprechendes, ein deutliches Zeichen, auf das ich mich auf meinem Lebensweg, auch bei Schwierigkeiten, wenn es mal nicht so gerade läuft, dann immer wieder berufen kann und darauf für mich selber dann auch vertrauen kann, ja, wenigstens Gottes Heiliger Geist, der hält zu mir, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht so deutlich spüre. Ich glaube, das ist das, wenn man so sagen möchte, was mir Firmung als erstes Mal bringt. Ja.
Und das Leben geht ja weiter. Oft steht ja auch eine Hochzeit an. Und ist da die Firmung auch relevant?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es war natürlich in früherer Zeit war es natürlich eine unabdingbare Sache, dass man gefirmt ist. Inzwischen ist es so, dass in Deutschland die Firmung, dass man gefirmt sein soll. Aber sie ist keine unbedingte Voraussetzung mehr, um sich die Ehe spenden zu können, um das Sakrament der Ehe sich spenden zu können. Das sieht in anderen Ländern schon ganz anders aus. Das sieht in Polen, in Spanien, in Italien, also in genuin katholisch geprägten Ländern sieht das ganz anders aus. Da wird die Firmung bis heute vorausgesetzt als Bedingung auch für die kirchliche Eheschließung. Bei uns in Deutschland ist es so, man soll die Firmung empfangen und wenn die Möglichkeit besteht, vor der kirchlichen Trauung die Firmung zu empfangen, dann soll man das auch bitte nachholen, wenn es noch nicht geschehen ist. Aber es ist keine unbedingte Muss. Es ist kein unbedingtes Muss mehr.
Und wird es irgendwo verzeichnet, ob ich gefirmt bin oder nicht? Ich meine, Jeder kann sich natürlich an seine eigene Firmung hoffentlich erinnern, aber es könnte durchaus sein, dass jemand sagt, okay, ich bin gefirmt, so, das glaubst du mir jetzt, aber in Wirklichkeit, stimmt es halt nicht so ganz.
Ja, also die Firmung wird natürlich, das hoffen wir jetzt einfach mal, also im Normalfall wird sie eingetragen im Taufbuch. Im Taufbuch, das ist ja mein sozusagen, wie beim Standesamt, beim Einwohnermeldeamt, wo es ja auch eine Kartei über mich gibt, wo meine Daten niedergelegt sind, so ist es ja auch im Taufbuch, in der Pfarrei, in der ich getauft worden bin, in der Kirche, in der ich getauft worden bin. Da wird ja mein Name, die Eltern, die Paten, der Tauftag und auch der Firmtag eingetragen. Taufe und Firmung werden dort eingetragen. Oder zum Beispiel bei mir wurde natürlich auch die Diakonen und die Priesterweihe dann im Taufbuch eingetragen. Und man kann das dann nachweisen, indem man einfach aufs Pfarramt geht, auf sein Taufpfarramt geht und sagt, ich bräuchte für die Firmung oder wenn ich heiraten möchte oder eben für die Priesterweihe, ich brauche eine aktuelle Taufurkunde und dann steht da alles drauf. Da steht die Taufe drauf, die Firmung drauf und falls jemand dann noch die Weihe empfangen hat. Ja.
Sie haben gerade gesagt, in anderen Ländern kann es durchaus wichtig sein, gefirmt zu werden. Das ist eine Voraussetzung zum Beispiel vor der kirchlichen Eheschließung. Ja. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Gibt es da auch eine zwingende Voraussetzung der Firmung?
Natürlich, wenn jemand in den Ordensstand eintreten will oder wenn jemand zum Diakon, Priester oder Bischof geweiht werden soll, dann ist natürlich die Firmung eine unabdingbare Voraussetzung. Da muss man natürlich die Firmung empfangen haben. Aber zur Eheschließung soll man gefirmt sein, aber es ist keine unmittelbare Mussbestimmung.
Und wie sieht das aus, wenn ich das Patenamt für die Taufe übernehmen soll?
Das hatten wir fast vergessen, ein sehr wichtiger Punkt natürlich, da muss ich katholisch, nicht aus der Kirche ausgetreten und gefirmt sein. Denn es macht ja auch Sinn, dass jemand, der ein Kind oder einen Jugendlichen auf seinem Hineinwachsen ins Christentum, in die Kirche begleiten soll, der Pate, der ist ja nicht nur ein Geschenkeonkel oder eine Präsenttante, die da einfach an wichtigen Punkten des Lebens mal vorbeischneidet und was Schönes mitbringt, sondern der Pate, der hat ja die Patin diese wirklich wesenshafte, wichtige Aufgabe, dieses Kind, diesen Jugendlichen auch im Glauben zu begleiten. Und da ist es natürlich unabdingbar, dass jemand gefirmt ist, natürlich dieses Sakrament empfangen hat. Wie kann ich sonst jemand beistehen? Wie kann ich sonst jemand etwas über diesen Glauben, über diese Kirche sagen, wenn ich selber nicht so hundertprozentig dazugehöre? Also das ist schon eine sehr weise Regelung, dass der Taufe und der Firmpate gefirmt sein müssen.
Mhm. Firmpate, das ist noch so ein Schlagwort, Herr Kaplan. Was bedeutet Firmpate zu sein?
Firmpate zu sein bedeutet Ähnliches wie Taufpate zu sein. Firmpate bedeutet, diesen Jugendlichen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass jemand im jugendlichen Alter gefirmt wird, diesen Jugendlichen mit seinen Lebensfragen, mit seinen Glaubensfragen auch begleiten zu können. Es ist immer sinnvoll, dass jemand Pate wird, nicht der den größten Geldbeutel hat, sondern dass der Pate wird, der diesem Jugendlichen auch wirklich nahe ist, für den dieser Jugendliche auch eine Offenheit hat. Denn ich glaube, mit dem Paten, da bespricht man manche Dinge des Lebens, so gerade im jugendlichen Alter vermutlich leichter als mit den Eltern. Und ich denke, der Pate, der hat diese wesentliche Aufgabe, diese wesentliche und sehr schöne Aufgabe, eben diese Jugendlichen diesen Neugefirmten dann auf seinem Weg auch zu begleiten.
Wie kann er das denn machen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, indem er natürlich, ganz klar, es ist, ich denke ja immer bei der Firmung oder auch oder überhaupt, wenn jemand das Patenamt übernimmt, da geht ja schon eine gemeinsame Geschichte voraus, dass ich auch auf die Idee komme, jetzt frage ich meinen älteren Cousin oder jetzt frage ich meinen Onkel, so als Beispiel, mit dem ich ja vielleicht schon eine ganz lange gemeinsame Geschichte habe, dem ich vertrauen kann, für den ich eine Offenheit habe und auch umgekehrt. Und ich glaube, wenn es dann wirklich um ernsthafte Fragen des Lebens geht, des Erwachsenwerdens auch, gerade jetzt in der Pubertät oder im Jugendalter, dann braucht es da einfach jemand, der offen ist für diese jungen Leute, der einfach sich auch einfühlen kann, der eine Beziehung hat zu diesem Neugefirmten. Ich glaube, als schönes Beispiel lässt sich das vielleicht auch so sagen, dass ein Firmpate also nicht nur an Weihnachten, an Ostern, beim Geburtstag, beim Namenstag ein Geschenk mitbringen soll oder zur Firmung was schenken soll und dann immer in der Versenkung abtauchen sollte. Nein, der Firmpate, der sollte sich eigentlich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen bei dem Jugendlichen oder später dann auch vielleicht beim Erwachsenen, denn der kann ja den Ratschlag eines anderen ja auch sicherlich gut gebrauchen. Ich denke immer, wenn ich auch an meinen eigenen Firmpaten denke, der leider nicht mehr lebt, schon länger nicht mehr lebt, der aber doch eine Person war, die immer da war, die eine große Lebenserfahrung aufgewiesen hat, von der auch viel zu lernen war, bei der man sozusagen auch nochmal in die Schule gehen konnte, der einfach eine Offenheit hatte für mich als, damals auf Schwäbisch gesagt, für mich als jungen Bub. Ja.
Also das Amt des Firmpaten ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Was ist denn, wenn ich keinen Firmpate finde? Ich darf mir den doch selber aussuchen, oder wie ist
das? Natürlich, es wäre schrecklich, wenn ich einen Zwangsfirmpaten bekäme. Wo sollte da auch diese Entwicklung und auch diese Möglichkeit geschehen, dass der Firmpate mir wirklich zur Seite steht und ich ihm selber auch Offenheit entgegenbringen kann. Bei der Firmung ist nicht unbedingt ein Pate nötig, weil man ja selber Ja sagen kann. In der Erneuerung des Taufversprechens, was ja bei der Taufe im Kleinkindalter die Eltern und die Paten stellvertretend übernehmen, das ist ja in diesem jugendlichen Alter oder Erwachsenenalter ja nicht mehr nötig, aber es ist natürlich ein sehr wichtiger und sehr schöner Brauch. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe bisher nie erlebt, dass jemand keinen Firmpaten irgendwo gefunden hätte.
Und sind dann die Firmpaten bei der Firmung dabei?
Natürlich. Die sind bei der Firmung dabei und die stehen auch hinter dem zu Firmenden, ja, treten mit vor den Bischof, legen ihre Hand auf die Schulter des Firmlings während der Firmspendung, während der Bischof oder der Priester den Jugendlichen firmt, ihm die Firmung spendet, da steht der Firmpate dahinter und hält seine Hand auf die Schulter. Das finde ich ein ganz sprechendes Zeichen. Ja, ich stehe dir bei, ich bin bei dir, ich begleite dich, ich halte dich auch fest oder ich ziehe dich auch zurück, wenn du jetzt mal zu weit gehst. Ja.
Das ist ja interessant. Der Firmpate steht also hinter dem, der gefirmt wird und legt seine Hand ihm auf die Schulter.
Richtig.
Ist das so vorgesehen oder ist das ganz einfach nur so eine einmalige Aktion?
Das ist der Ritus, der so vorgesehen ist. Die Kirche hat ganz bewusst, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die ja so reich ist an Symbolen, an Gesten, hat hier, finde ich, was ganz Tolles, hier wirklich was ganz Tolles im Lauf der Entwicklung der Liturgie, des Gottesdienstes, der Spendung der Sakramente entwickelt. Vielleicht eine der größten Stärken der Kirche überhaupt, wenn wir sagen, es steht jemand hinter mir. Das bedeutet ja, der steht zu mir, der hält mich fest, der lässt mich nicht fallen, auch wenn ich zu fallen drohe, oder der hilft mir wieder auf. Oder der zieht mich zurück, wenn ich jetzt einmal ein bisschen zu weit springe, sozusagen. Ich finde, das ist was ganz Tolles, ein ganz tolles sprechendes Zeichen. Der Firmpate, der zu mir steht, der mich hält.
Und der Bischof spendet dann die Firmung oder beziehungsweise der Pfarrer, wir haben es gehört, Herr Kaplan. Wie läuft das ab? Was macht der Geistliche dann in dem Moment ganz genau?
Ja, also es geht ein feierliches Gebet voraus und dann treten die einzelnen Firmlinge nach vorne. Und der Bischof geht, oder der entsprechende Firmspender geht dann zu jedem einzelnen Firmling hin, legt ihm die Hand auf und salbt ihn mit dem geweihten Chrysamöl, wie auch bei der Taufe oder wie auch bei der Priesterweihe. Da wird ja dieses Öl ja auch verwendet, das ja vom Bischof geweiht wird.
Und das ist alles das gleiche Öl, was auch bei der Taufe, bei der Bischofsweihe und bei der Priesterweihe verwendet wird?
Ganz genau, der Chrysam ist immer dasselbe Öl, ja. woran man aussieht, dass die Firmung eben auch mit unserem Auftrag als Christen zu tun hat. Die Firmung, wie die Taufe oder wie auch die Priester- und Bischofsweihe, die haben ja immer einen konkreten Auftrag. Auch da wird man ja gestärkt für etwas. Da wird man ja auch für eine Aufgabe bestellt, als Christ in der Welt zu leben, bei der Taufe und Firmung und bei der Priester- und Bischofsweihe eben einen ganz besonderen Dienst auch zu übernehmen, ein ganz besonderes Amt zu übernehmen in der Verkündigung des Glaubens als Christ in der Welt. Und wie gesagt, der Firmspender, er taucht seinen Daumen in das Gefäß mit dem Krisamöl und zeichnet dem Firmling auf die Stirne ein Kreuz und spricht dabei, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Und der Firmling antwortet, Amen, so ist es, so sei es. Jawohl, ich halte daran fest, ich bin besiegelt, jetzt ist Gottes Heiliger Geist in meinem Leben wirklich gegenwärtig und ich bin besiegelt damit. Und das stärkt mich und das kräftigt mich. Und dann wünscht der Firmspender dem Neugefirmten den Frieden. Da sagt er, Friede sei mit dir. Dieser Gruß des Auferstandenen, das ist das Erste, was der Auferstandene sagt, der Friede sei mit euch. Und ich denke, das ist wunderbar. Ich darf wissen, ich bin gestärkt, ich bin ausgerüstet für mein Leben und dieser innere, dieser tiefe Friede des Auferstandenen, der geht mit mir, der ist in meinem Leben gegenwärtig.
Herr Kaplan, was fasziniert Sie am meisten bei der Firmung?
Mich fasziniert am meisten bei der Firmung diese Salbung mit dem Krisamöl und natürlich auch die Handauflegung durch den Paten. Denn zum einen, wie ich schon jetzt vorhin ja sagte, zum einen dieses, es steht jemand hinter mir, ich bin nicht alleine, es steht eine konkrete Person hinter mir und es ruht auch genauso Gottes Heiliger Geist auf mir, der mir in dieser Salbung übermittelt wird mit diesem kostbaren Öl. Ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich habe die Freiheit, als Kind Gottes zu leben, wie ich schon sagte, der heilige Paulus sagt ja mal, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Und überall da, wo es geistvoll ist, da können wir Menschen aufblühen. Überall, wo es geistvoll ist, ja, da spüren wir, da hat es Esprit, wie man sagt, ja. Da geht was voran, da bewegt sich was. Und das ist ja, denke ich, das, was die Kirche und was auch unsere Welt, ich glaube, was jeder Einzelne von uns braucht, ohne das wir nicht leben können. Und ich denke, dass uns durch dieses so tolle Zeichen der Firmung, durch dieses Sakrament der Firmung, das in ganz wunderschöner Weise zugesprochen wird.
Herr Kaplan, wenn Sie neben dem Bischof stehen, vor dem Firmenbewerber, spüren Sie da die Anwesenheit des Heiligen Geistes?
Ich denke, ja. Ich meine, der Heilige Geist, dem seine Anwesenheit, die kann man ja immer wieder spüren. Das ist ja nicht nur auf diesen festlichen Anlass beschränkt. Aber manchmal denke ich dann wirklich, wenn so manchmal, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber wenn dann der größte Chaot, der in der Firmenvorbereitung manchmal einen den letzten Nerv fast gekostet hat, wenn der dann da ganz brav dasteht und sich da besiegeln lässt und es zusprechen lässt und sich den Frieden zusprechen lässt, dann denke ich manchmal, irgendwas bewegt da jetzt schon. Und man spürt manchmal auch wirklich, nicht immer, aber manchmal ist er wirklich, wirklich zutiefst spürbar, dass in dieser festlichen Stunde, in dem festlichen Gottesdienst, wirklich Gottes Geist weht, dass er da am Werk ist. Ja.
Herr Kaplan Sauter, herzlichen Dank. Die Sendezeit geht langsam dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen.
Sehr gerne.
Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie mit eingeschaltet haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 96 75120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Gerne können Sie sich auch die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Das geht ganz einfach auf www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse, www.horeb.org. Nutzen Sie einfach unseren Download- und Podcast-Angebot, die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Das alles sind kostenlose Dienste von uns für Sie. Wir würden uns freuen über eine Spende. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Andreas Martin.